Wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Joachim Hiller und ich habe die Ehre, für die Immobilienstandortgemeinschaft Solingen-Ohlix künftig diesen Podcast zu machen. Meine Gesprächspartnerin ist heute Gloria Göllmann, die Geschäftsführerin der Immobilien- und Standortgemeinschaft Solingen-Ohlix. Gloria, wir, denke ich, können beim Du bleiben, auch wie auch privat.
Sehr gerne.
Dann bleiben wir bei privat. Ja, ISG, das klingt erstmal total, Sportverein ist es nicht, eine Firma ist es auch nicht. Was ist es denn und was macht die ISG für Solingen, für Ohlix und was machst du dafür? Weil ich denke, ein paar Leute haben dich mit deiner durchaus relativ prägnanten roten Mähne immer schon wieder mal wahrgenommen, sei es auf Fotos, sei es auf Veranstaltungen, sei es in der Fußgängerzone. Du bist also präsent, man kennt dich mittlerweile. Seit wann machst du das und was machst du und worum geht es hier eigentlich?
Okay, dann fangen wir mal vorne an. Die Immobilien- und Standortgemeinschaft ist ein gesetzlicher Verein. Ich bin sozusagen Anfang 2018 von verschiedenen Eigentümern dazu berufen worden, die Geschäftsführung zu übernehmen. Und man hat sich überlegt, verschiedene Maßnahmen mit einem Finanzierungsplan zu hinterlegen und diese für die Attraktivierung der Solinger Ohlix Innenstadt, Solingen-Ohlix Innenstadt auszugeben. Und diese Maßnahmen setze ich um und versuche halt diesen Finanzierungsplan dann dementsprechend auch einzuhalten. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen statisch an.
Klingt sehr formal und sehr technisch.
Sehr technisch. Es ist sehr emotional. Wie du schon gesagt hast, bin ich viel im Stadtteil unterwegs. Ich habe also viele Bürger, aber auch Unternehmer, viele Eigentümer, die sich mit mir beschäftigen, mit uns beschäftigen und sich sozusagen mich auch als Netzwerker wünschen. Ich bin also dafür zuständig, dass die verschiedenen Interessen, die es ja gibt, in verschiedenen Interessensgemeinschaften sogar, zum Beispiel auch die Ohlixer Werbe- und Interessengemeinschaft, die Ohlixer Jungens, verschiedene Vereine, Kirchen, Bildungsstätten, aber auch soziale Träger zu vereinen und dann alle Interessen eigentlich in dieser Stadtverwirklichung, in dieser Stadtentwicklung umsetzen möchten.
Darf ich da mal kurz einhaken? Das unbedingt. Klingt für mich ja schon mal, als ob das, also das klingt so eine Mischung aus Streetworker, Sozialarbeiter, Mädchen für alles, inoffizielle und garantiert von manchen aus der Politik nicht gern gesehene quasi halb Stadtteilbürgermeisterin mit irgendeiner Art von Budgetberechtigung. Das klingt schon mal nach einer totalen Gemengelage, in die man sich ja sicher erstmal reinfinden muss. Und aufpassen muss, dass man niemandem ins Gehege kommt, dass man sein eigenes Profil hat. Also alles von allem, was willst du nicht sein, was darfst du nicht sein und was bist du denn tatsächlich? Also was ist deine echte Kompetenz?
Also ich bin Gloria Göllmann. Ich bin erstmal ein Mensch, ein Ohlixer und jemand, der auch hier alt werden will. Und habe diese Aufgabe sehr gerne übernommen, weil ich finde, dass es eigentlich noch zu wenig Menschen gibt, die eben all diese Interessen verbinden. Wir suchen natürlich Mitstreiter, also Botschafter, die das dann mit uns zusammen ausführen. Aber ich sehe mich eigentlich in der sehr komfortablen und privilegierten Rolle, dass ich einfach beobachten kann und zuhören kann und nicht meinen eigenen Betrieb in Ohlix habe oder meine politische Einschätzung darlegen muss und mich da profilieren muss oder mir da etwas erkämpfen muss. Ich bin ein Bürger, aber ich bin eben auch dazu ernannt, verschiedene Pilotprojekte, verschiedene Ansätze auszuprobieren. Also ich kann einfach machen. Und dieses Machen fällt vielen in der heutigen Zeit überhaupt schwer. Also ich sehe mich da auch in der Rolle der neuen Identifikation, was diesen Stadtteil in 10, 15 Jahren ausmachen soll. Jeder Einzelne von uns ist nicht nur Corona-bedingt, sondern auch sonst erstmal mit sich selber beschäftigt und versucht herauszufinden, wo seine Zukunftsvision liegt, wo sein Leitfaden ist, was ihn ausmacht und was er vielleicht verbessern kann. Aber er bleibt immer bei sich und seinem kleineren Rahmenbetrieb, was auch total berechtigt ist. Wenn ich jetzt aber darüber hinaus schauen könnte und die Leute einlade mit mehr Bildungsangebot, mit einer Gemeinschaftsmarke, da kommen wir gleich später vielleicht drauf, mit verschiedenen Aspekten, wie ich den Stadtteil noch sehen kann und wie ich den Stadtteil auch für die Zukunft sehen kann, denn wir müssen eine Veränderung zulassen. Also ich bin jemand, der sich schnell verändern kann und auch möchte. Ich forciere das sozusagen. Ich bin aber auch Künstlerin und habe den Anspruch, mich immer neu zu erfinden. Andere versuchen, vielleicht die Vor-Corona-Zeit oder die frühere Zeit zurückzugewinnen, das ist nicht möglich. Diesen Zahn muss ich einfach ziehen und dazu bin ich in der Lage, indem ich einfach darauf aufmerksam mache, was jetzt ist und was kommen kann und was kommen wird.
Da gibt es ja diesen schönen Bericht oder diesen Begriff aus dem Management, der immer so eine Mischung aus Drohung beinhaltet und manchmal auch wie ein Euphemismus klingt, aber Change Management. Ja. Also den Wandel begleiten.
Ja, oder Mindset ist auch sowas Neumodisches.
Ja.
Man muss versuchen, oder ich möchte, dass die Leute einmal ausprobieren, wie es ist, aus anderen Perspektiven zu denken, in eine Zukunft zu denken, wo sie sich wirklich auch alles wünschen können. Und das Mindset verändern heißt einfach, es ist alles möglich, wenn du es selber machst.
Und wenn die Budgets vorhanden sind.
Es ist nicht immer eine Frage des Geldes. Aber natürlich versuche ich auch da zu helfen, zu intervenieren und auch auszuloten, was möglich ist und wo ich unterstützen kann. Bei Sauberkeit und Sicherheit ist es bestimmt ein Faktor, den wir jetzt einbezogen haben, dass wir einen Straßenmanager haben oder einen Straßenmeister, der verschiedene Aspekte des öffentlichen Raumes verschönern kann, indem man nämlich den Straßenbereich sauber hält, Mängel meldet, auch auf Suchtmenschen aufmerksam macht, die vielleicht irgendwie Probleme haben. Kinder und Jugendlichen müssen wir einen Raum schaffen. Wir haben verschiedene Angsträume etwas verschönert, indem wir diese besser gestalten, einfach um vielen Leuten mehr konsumfreie Flächen zu gewähren. Auch im öffentlichen Raum ist das wichtig. Auch im Bezug auf Umgestaltung Düsseldorfer Straße und Marktplatz sehen wir das alles auch als wichtige Faktoren, denn wir sind ein demokratisches Land. Wir wollen Vielfalt und wir wollen auch das Miteinander noch besser ausarbeiten. Das Miteinander heißt auch miteinander reden.
Dazu bist du jetzt also ja, bevollmächtigt, ja, von wem eigentlich? Vielleicht nochmal das für, du sagst, es ist so eine Art gesetzlicher Verein. Mhm. Meines Wissens sind diese Immobilienstandortgemeinschaften, die gibt es ja in vielen Städten. Es war jetzt auch gerade in der Presse, dass in Wald jetzt sowas auch geschaffen wird. Die haben natürlich dort gesehen, dass in Ohligs irgendwie man mit großen Schritten voranschreitet, sich da viel tut. Andere Stadtteile werden da hellhörig, vielleicht auch neidisch, sodass man sagt, okay, wir müssen jetzt hier auch nachlegen und mithalten, weil man natürlich auch, denke ich, sieht, was sich da bewegen lässt. Also nochmal zur Erklärung. Es handelt sich um eine Organisation, die ein eigenes Budget hat, das erbracht wird von Menschen, die Gewerbeimmobilien oder Immobilien am Rande und an der Düsseldorfer Fußgängerzone haben. Also quasi das, was man so Fußgängerzone und die leicht angrenzenden Straßen. Kannst du das mal so räumlich nochmal beschreiben, was dir das originale Revier von dir ist?
Das ISG-Gebiet streckt sich eigentlich vom Bremsheilplatz, das ist eben an der Bahnstraße, also hinter dem eigentlichen Bahnhofsgebäude, in die Düsseldorfer Straße hinein bis zum Marktplatz und dort in den kleinen Querstraßen. Das ist auf der einen Seite die Forststraße und die Grünstraße, auf der anderen Seite die Kirchgasse, die Baustraße und eben rund um den Markt die einzelnen Quereckhäuser.
Gehört Ländestraße auch noch dazu?
Nein, gehört nicht mehr dazu.
Also auch nicht unten jetzt Hitzegrad, die Straße, dieser Bereich auch nicht mehr.
Gehört nicht in mein ISG-Gebiet, aber natürlich bin ich interessiert, was sich dort tut. Ich bin eben, wie eben schon gesagt, auch mit verschiedenen Interessengruppen daran, zu überlegen, wie ist das Mobilitäts- und Verkehrskonzept in Zukunft. Zum Beispiel fahren ja auf der Ländestraße sehr viele Busse. Können wir das vielleicht mit einer beruhigten Zone mehr zu einem Gastrogebiet machen? Das ist natürlich schon ragt in meinen Bereich dann hinein und ich interessiere mich sehr dafür. Ich interessiere mich auch für die Ostseite. Wir sitzen gerade hier neben CodeCentric, was ich einen sehr tollen Unternehmer finde, der einfach auch junge Leute in den Ort holt. Ich interessiere mich dafür, was die Wirtschaftsförderung auf dieser Seite im Hansaviertel, so wie sich das nennt, tut. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit der Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und verschiedenen, auch aus Düsseldorf stammenden Immobilienmaklern, die einfach auch hier Leute ansiedeln wollen. Wir sind auf der Rheinschiene, wir haben also hier alle Prioritäten, auch zu wohnen. Ich finde es jetzt noch bezahlbar. Es war vor 6 Jahren, als ich herzog, noch besser. Es wird und wird und wird teurer, das sehe ich selber. Das heißt, auch bezahlbares Wohnen für junge Leute ist für mich wichtig. Und dann ist es mir eigentlich egal, ob es in meinem Gebiet ist oder etwas außerhalb des Gebietes.
Und du hast da seitens deiner, wie soll ich sagen, Vereinsmitglieder, die natürlich wenn wir nochmal so ein ISG, das wird ja also quasi den Menschen, ja, ich denke, dass es sicher welche gibt, die zu Beginn das erstmal als aufgezwungen empfinden. Es gibt sicher Menschen, die das als Chance betreffen und sehen, okay, als Geschäftsmann habe ich Interesse, dass dieser Stadtteil attraktiv ist, attraktiv bleibt, weil dann habe ich mein Ladenlokal gut vermietet und es ist eine Win-Win-Situation, wie man so schon sagt. Aber ich denke, es gibt auch Menschen, die der Sache eher ablehnend gegenüberstehen und sagen so, jetzt muss ich hier x 1000 Euro im Jahr bezahlen, das nimmt man mir erstmal zusätzlich weg. Ja. Was habe ich denn davon und was machen Sie eigentlich damit mit dem Geld, Frau Göllmann? Ich sehe doch gar nicht, dass ich jetzt einen ganz konkreten Nutzen erstmal für mich habe.
Das hast du total richtig erkannt. Es ist immer ein Wabonspiel, diesen Mehrwert darzustellen. Es ist ja auch ein Gefühl, Stadtentwicklung sozusagen zu leben. Das heißt, die Stimmung in einem Ort ist unheimlich wichtig. Wenn man einen Ansprechpartner wie mich oder wie auch andere Botschafter und Akteure im Ort findet, der einem nicht nur Transparenz bietet, sondern auch sehr ehrlich mit den Gegebenheiten umgeht und spricht und jemanden nicht lange hinhält, sondern wirklich sagt, ich habe das Problem gesehen, ich habe es erkannt, wir arbeiten daran und das und das und das sind die Schritte, dann kann man eigentlich ganz gut miteinander arbeiten. Die ganze Ausführung dieses 5-Jahres-Planes, denn so ein Plan ist es, wir haben also die 107 Eigentümer, das sind 74 Immobilien ungefähr in meinem Gebiet, natürlich mit Bescheiden dazu aufgefordert, die Abgaben zu leisten. Und jedes Jahr werden gut 100.000 Euro in diesen Pott eingezahlt, was ich wirklich viel, viel finde. Und in diesen Zeiten, in Corona-Zeiten, aber auch in der auch vor Corona-Zeit, in der Zeit, wo Einzelhandel durch vielleicht Online-Handel schon immer kleiner wurde, muss man umdenken. Und immer ist dieses Umdenken mit einem gewissen Mehrwert das Schwierige, was man vermitteln muss. Also du sollst erstens umdenken, zweitens zahlen und drittens soll da noch irgendwas bei rauskommen, was ich jetzt noch nicht sehe. Sehr schwer. Also ich verstehe die Kritik und ich verstehe immer die Bemühungen, das zu verstehen. Ich versuche es auch immer überzubringen, was wir da alles auf dem Schirm haben. Aber wenn wir jetzt nochmal konkret werden, Einzelhändler sollen Gemeinschaftshändler werden. Das heißt, wir stehen nicht alleine als eine Gruppe. Es gibt aber auch Bürger, die sagen, ich will hier wohnen und arbeiten und meine Kinder versorgen. Also brauchen wir dieses ganze System, junge und Familie.
Meine Freizeit verbringen, meine Freizeit, essen gehen, was trinken gehen.
Ja. All diese Bedarfe müssen für verschiedene Geldbeutelgrößen auch dargestellt werden in so einem Stadtbild. Und das Leben in der Stadt ist in Zukunft viel, viel mehr wert als der Konsum. Ich will nicht den Konsum unbedingt vernichten oder verändern oder verkleinern, aber ich möchte den Konsum umstellen. Im Moment, in Corona-Zeiten, haben wir zum Beispiel auch gemerkt, dass lokale Produkte, Märkte, also das im öffentlichen Raum verkaufen, viel, viel interessanter war. Und man sich wirklich über sein Konsumverhalten auch mal Gedanken macht, in der Zeit, wo man mal nicht wirklich jeden Morgen in diesen Wahnsinn zur Arbeit fahren und in dieser Taktung ist, sondern man hatte mal auch einen Raum, wo man darüber nachdenkt, was ist es denn jetzt eigentlich, was wichtig ist und was mich ausmacht. Und viel, viel mehr, ich habe gestern noch eine Umfrage auf dem Marktplatz gemacht, viel, viel mehr Menschen gehen davon aus, dass sie vielleicht in Zukunft weniger reisen, weniger auch zu ihren Arbeitsstätten reisen oder überhaupt Fernreisen machen für den Betrieb, sondern vielmehr mit Zoom, mit Online-Möglichkeiten arbeiten können. Und dann ist ja die Aufenthaltsqualität in so einem Ort noch wichtiger. Also dann wollen wir uns da wirklich treffen, wir wollen uns da austauschen, wir wollen auch vielleicht verschiedene Möglichkeiten ausloten, wie man neue Geschäftsbeziehungen finden kann im Ort. Und deshalb ist es total wichtig, dass wir konsumfreie Flächen, aber auch verschiedene Arten von Konsum, von Kultur und Veranstaltungsmanagement machen. Das ist auch alles in Corona-Zeiten schwierig. Also wir haben im Moment eine Branche, die einfach total, wie soll ich sagen, im Erdboden verschluckt, dem Erdboden gleichgemacht wurde, nämlich die Unterhaltungsbranche im weitesten Sinne. Das wird ja wieder kommen oder das wird anders kommen. Auch da muss sich ja jeder umstellen.
Genau wie die Feste im Stadtteil, die natürlich so einen Stadtteil auszeichnen. Und das Döpelfest ist dieses Jahr der Corona-Sache zum Opfer gefallen. Wie es mit diversen Märkten im weiteren Jahresverlauf weitergehen wird, ist, denke ich, auch höchst unklar und man wird da sicher, hat da Schwierigkeiten zu planen. Trotzdem auch nochmal die Frage, das hat natürlich, also im Grunde ist so eine ISG ja eine höchst, du hast jetzt natürlich versucht, so den geistigen Mehrwert auch darzustellen, aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich jetzt ein klassischer belgischer Kaufmann bin, dann denke ich jetzt erstmal in der Kategorie, ja, was bringt mir das denn? Ich gebe da ein paar hundert, paar tausend Euro muss ich ausgeben. Wie kommt das denn wieder in meine Geldbörse zurück? Ich soll ja was davon haben. Und von all diesen, was klingt dir bisweilen, verzeih, etwas blumig, ist über drei Banden gespielt, bis man da wieder etwas in dem eigenen Geldbeutel im Sinne von Umsatz und dann auch wieder Gewinn sieht. Das muss man natürlich erstmal verstehen und wollen, dass jetzt nicht so eine konkrete Maßnahme, wenn man jetzt sagt, klar, du hast vorhin erwähnt, dass es jemanden gibt, der jetzt sich einfach ein bisschen um die Sauberkeit kümmert, da ist es relativ direkt. Ist die Fußgängerzone sauber, kommen die Leute, die normalerweise herkommen, sagen so, hier ist schön, hier komme ich wieder hin, hier ist es sauber und sicher. Ja. Das ist direkt vermittelbar. Aber diese anderen Dinge, die sind ja durchaus mittel- und langfristig. Ist das denn auch wirklich so diese Absicht, jetzt nicht nur ganz direkte, einfache Maßnahmen zu finanzieren, sondern Sachen, die erst im Laufe der Jahre Erfolge zeigen?
Nein, in diesen 5 Jahren wird es auch sichtbar. Das auf jeden Fall. Wir haben uns auch Leerstandsmanagement auf die Fahne geschrieben. Da bin ich aber nicht in der Makelfunktion, obwohl ich auch Begehungen mache, obwohl ich den Leerstand bespiele, den Leerstand sauber halte, den Leerstand mit Ausstellungen von Künstlern oder gleich im Mitte Juli kommt dann nochmal eine Tanzveranstaltung. Also diese Kunst- und Kulturaspekte in einem Leerstand kommen gut an. Das belebt den Stadtbereich. Es ist in Corona-Zeiten hinter einer Glasscheibe sogar noch extrem wichtig. Aber auch eine Leerstand sauber, also Säuberung und auch eine Beklebung der Scheiben, eine vernünftige Fassadenoptik ist wichtig. Aber im Laufe der Zeit kommt natürlich noch die Gestaltung dazu. Also die ganze Düsseldorfer Straße wird ja nicht nur umgebaut. Das heißt, wir bekommen ein neues Pflaster, wir bekommen neue Möbel auf die Straße. Wir werden aber auch Gastronomie und auch die Gründerzeitfassaden neu gestalten und beleuchten und auch da dafür sorgen, dass es ein schönes, sauberes und auch cleanes Bild gibt, wo sich dann der Einzelhandel wieder mehr rausstellen kann. Das heißt, die Fassaden, die uns jetzt so wichtig sind, die in den 60er Jahren vielleicht auch untenrum etwas verschandelt wurden, kann man natürlich mit Hof- und Fassadengestaltung, die wir auch von der Stadt anbieten, wieder verschönern, auf den alten Stand bringen, besser in Szene setzen, sodass es ein gesamtes und anheimelndes Wohlfühlbild gibt.
Das merkt man immer wieder, wie schön Olix ist, tatsächlich eher in den Abendstunden. Also jetzt ist es lange hell, hat man den Blick noch nicht, aber es gibt ja verschiedene von diesen Jugendstil-Fassadenhäusern, die schon mit schicken LED-Strahlern ausgerüstet sind. Und wenn man dann mal in der Dämmerung oder ein bisschen später durch die Fußgängerzone läuft, nicht nur auf seinen Weg schaut, dass man nicht mit jemandem zusammenrempelt oder in die Schaufenster, sondern schaut man mal nach oben und denkt sich immer wieder so, ach wow, ist ja eigentlich ganz schick hier. Also dieser Punkt soll stärker herausgearbeitet werden.
Da sind wir auf jeden Fall dabei, Pläne zu machen mit den Architekten, die diese Straße dann auch umbauen, den Marktplatz umbauen, auch neue Aufenthaltsflächen bieten. Also Aufenthaltsdauer, Aufenthaltsqualität ist auf jeden Fall ein Stichpunkt. Beleuchtung ist auf jeden Fall wertvoll für die Abendstunden, aber da kommen wir auch gleich auf Öffnungszeiten, denn um 6:30 spätestens ist bei uns erstmal der Bürgersteig hochgeklappt. Dann kann man zwar da Lust wandeln, aber es ist nicht mehr viel geboten. Das soll sich natürlich gerne auch ändern. Dann muss man natürlich den Besucher, wenn ich das aus dem Blick des Besuchers, des vielleicht im Galileum gestrandeten Besucher von außerhalb mal verdeutlichen will, ich sehe es aus seinem Blick, komme am Bahnhof an und dann muss ich wissen, wo ist denn jetzt hier noch was los? Also brauchen wir ein Besucherleitsystem, ein Besucherorientierungssystem, was man mobil auf dem Smartphone oder auf einer Stele direkt am Bahnhof eigentlich anmachen, antatschen kann und somit auch weiß, aha, da hinten ist also noch Gastronomie, da finde ich bis 6:30 zumindest den Schuhladen oder wir haben heute langen Donnerstag, wie es schon mal war, oder dieses und jenes Kulturangebot kann ich im Ort sehen. Also das ist auch auf meiner Agenda und wird in der nächsten Zeit gemacht. Zudem kommt dann noch dieses Baustellenkonzept. Also ich möchte auch Ansprechpartner für alle, die davon betroffen sind, sein, um
Dann haken wir doch da mal ein, weil
zu.
das hatten wir bislang noch nicht. Und die Olixerinnen und Olixer, es war am Samstag, ich glaube, es war noch vor Corona-Zeiten, ausgehender Winter, als in dem Gary Weber-Ladenlokal das leer stände, wurden die Pläne vorgestellt für die Umgestaltung der Fußgängerzone. Da gibt es also einen Gewinner des Wettbewerbs und es wird jetzt dann irgendwann im nächsten Jahr, im nächsten halben Jahr, wird es losgehen. Dass also die Fußgängerzone ganz konkret alte Pflaster rausreißen, neues Pflaster rein, die alten Blumentöpfe, Laternen, was auch immer. Es gab Streit um die Bäume, was wird gefällt, was wird neu gepflanzt. Da wird sich also schon das Gesicht der Fußgängerzone, das ja seit ihrer Errichtung vor 30 Jahren eigentlich immer gleich geblieben ist, das wird sich schon massiv ändern und das Ganze alles etwas schicker und schöner werden. Also, was ist der konkrete Stand. Mal kurz, es wurden verschiedene Pläne gezeigt. Was davon jetzt umgesetzt wird, ist das entschieden? Ist noch nicht entschieden. Das ist
Also,
noch bei der
genau.
Verwaltung.
Ich habe gerade noch mal eine Anfrage gestellt, weil ich genau diese Bedenken, diese Ängste auch der Einzelhändler, die jetzt für 2021 ihre Ware einkaufen, natürlich in der Stadtgesellschaft höre. Ich habe mich versucht, da noch mal zwischenzuklinken, aber es ist ein gesetzliches Vergabesystem. Das heißt, die drei, erste, zweite, dritte Platz der Entwürfe, die eingegangen sind, wurden ja schon ausgewählt, die wurden ausgestellt und in den nächsten Wochen, das ist einfach so der Plan, werden Detailpläne, also die 4,2 oder 4,6 Millionen mit dem Stadtanteil,
Die nicht von der
genau, die nicht von
Immobilien-Standortgemeinschaft
uns,
bezahlt
sondern
werden.
von Bund und Land gefördert wurden, werden dann im Detailplan ausgearbeitet und dann wird erst der erste Gewinner sozusagen ausgewählt. Das sind ja Garten- und Landschaftsbauer, die eben mit den verschiedenen Bedarfen der Interessengruppen, die wir auch eben an die Stadt weitergegeben haben, da geht es eben zum Beispiel, wie du sagst, um den Baumbestand, die Baumergänzung, die Pflasterbeschaffenheit, aber auch die Infrastruktur. Ganz, ganz wichtig, was jetzt total fehlt. Eigentlich haben wir zu viel von allem, seit den 70er Jahren zu viel gesammelt im Stadtbild, aber die Infrastruktur wie Wasser und Strom kann natürlich sehr schön unterirdisch jetzt gelegt werden.
Also vermerkt ihr, dass bei Märkten dann nicht länger diese gelb-schwarzen Dinger im Weg rumliegen, über
Ja,
die man ins Wasser stolpert, sondern dann gibt es quasi
ausfahrbare, versenkbare,
Hydranten für
genau.
Strom und
Ja,
Wasser.
absolut. Und auch Pöller für Terror und was man so am Bahnhofsbereich dann braucht. All das kann natürlich jetzt mit eingebracht werden und das liegt auch den Architekten vor, sodass wir jetzt einfach darauf warten, wer wird es, welche Detailplanung gibt es und dann müssen wir wieder einschreiten mit unseren Wünschen, was Beleuchtung angeht. Es geht ja nicht nur um eine Straßenbeleuchtung nach unten, dass man den Weg findet, sondern eben auch um Inszenierung der Fassaden und vielleicht auch eine Fernschaltung. Also es soll ja alles smart sein. Wir sind ja auch Smart City. Es geht aber auch, also dass man zum Beispiel einen blauen Abend, den Donnerstag machen wir blau, machen wir einen blauen Abend und können das fernschalten. Wir können aber auch im Nachhaltigkeitsprogramm der Stadt, also Nachhaltigkeitsstrategie, umfasst 256 Punkte, da sind bestimmt 25, die auch für Ohligs zutreffen. Wie verhalten wir uns denn mit unseren Bäumen und wie werden die bewässert und was brauchen wir an grünen Fassaden zum Beispiel? Und all diese Dinge werden jetzt mitgedacht, auch Mehrweg und auch Müllentsorgung und wer muss denn eigentlich durch die Straße und wie viele Autos brauchen wir denn eigentlich in der Stadt? Es sind sehr viele Dinge, die alle zusammenkommen und all diese Fäden halte ich ein bisschen in der Hand. Ich kann nicht alle Antworten geben direkt, aber ich kann versuchen, Transparenz und Ehrlichkeit immer wieder vorzuleben, um zu zeigen, wir sind daran interessiert, ihr seid dafür auch geeignet, Teilhabe zu machen. Ihr seid ein Teil der Gesellschaft und könnt mitreden, aber ihr müsst euch auch informieren, was es für Möglichkeiten gibt. Irgendwie früher war alles besser, akzeptiere ich einfach nicht mehr, sondern wir müssen nach vorne schauen und sehen, was ist im Bereich Smart City, was gibt es da für tolle Möbel, die auch noch was können, die sich selber beleuchten oder mit einem Bewegungsmelder beleuchten, wenn man vorbeiläuft, die
Ist
vielleicht
natürlich
dein
ein
Handy laden können, die auch ja, alle Tools, die auch die Jugend braucht, in Zukunft, um sich in der Stadt aufzuhalten und nicht abzuwandern, das müssen wir jetzt mit einbauen. Manches ist zu viel, manches brauchen wir nicht, manches ist aber auch smart und das
Ist
Smarteste von
natürlich
dem Smarten.
ein schwieriges Thema. Ich denke einfach nur an die, als sie aufgebaut wurde, die Bank auf dem, ich denke, es war noch vor deiner Olexer Zeit, aber die legendäre Bank auf dem Bremsheimplatz, wo enorm viel Geld nach Meinung vieler verpulvert wurde für irgendein schickes Ding, was sich irgendein Architekt ausgedacht hat. Nichts gegen Architekten, aber
Ja.
genau solche Dinge, wo einfach dann die Emotionen natürlich hochkochen, wo Leute sagen, so für nichts ist Geld da,
Ja.
aber für diese Riesenbank, für dieses Geld, da ist Geld da. Also
Ah.
da muss man natürlich schon enorm aufpassen. Man steht unter sehr genauer Beobachtung, denke ich. Und alle Beteiligten müssen sich rechtfertigen für das, was sie jetzt da ausgeben, was sie hinstellen. Und natürlich, dass das nicht im stillen Kämmerchen geschieht. Da hatte ich natürlich auch bei dieser Planbesichtigung, dass natürlich diese Stimmen wirst du natürlich auch wahrgenommen haben. So, ja, wer beschließt denn jetzt, was wir hier bekommen? Ich will aber was anderes. Also dieser demokratische Prozess, wer stimmt worüber ab, was jetzt hier passiert, wie es aussehen wird, dass man alle irgendwie zufriedenstellt und mitnimmt, das stelle ich mir schon eine große Herausforderung.
Aber Bürgerbeteiligung ist da. Wenn man sich informiert über das, was möglich ist, und ich nehme es auch gerne noch zwischen den Zeilen auf, wir können das alles einbauen. Wir können nicht jeden persönlichen Wunsch einbauen, das ist ganz klar. Aber wenn ich eine Tendenz sehe, das, was wir machen, geht in die falsche Richtung, habe ich eine Chance, das zu ändern. Wir werden dann wirklich insistieren und da haben wir auch einfach die Möglichkeiten und auch, ich sag mal, die Macht, da nochmal zwischen zu grätschen.
Also
Also soll.
du wirst auch dafür bezahlt, dass du gehört wirst.
Ja, ich werde dafür bezahlt, dass ich die Dinge, die auf mich zukommen, filtere und an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit droppe, um es dann günstig für uns alle ausgehen zu lassen. Und deswegen auch vielleicht nochmal zum Podcast. Denn ich finde, jetzt gerade in Corona-Zeiten habe ich ganz, ganz viel Podcast gehört. Es ist ein neues Format, wie früher Radio, würde ich mal sagen, wo man sich ganz konzentriert mit zwei Stimmen, mit drei Stimmen auseinandersetzen kann, also mit wirklich mit den Menschen und deren Wissen auseinandersetzen kann. Ich will nicht sagen, dass ich das Wissen jetzt schon so gut vermittelt. Deswegen habe ich auch im Zukunftscampus verschiedene Spezialisten. Ich habe in der Stadt, in den Akteuren, mit denen ich mich treffe, viele Spezialisten, die sich mit verschiedenen Themen sehr, sehr gut auskennen. Und wenn wir in diesem Podcast alle zu Wort kommen lassen und jeden einmal anhören, der seine Perspektive auf die Sicht, auf die Sache und seine Sicht auf die Sache darlegt, dann kommen wir am Ende zu einem Ergebnis, was ein größeres Bild von dem gibt, was man jetzt als Einzelner überhaupt haben kann.
Und wir haben sicher Stoff für die nächsten 50 bis 100 Folgen.
Ja.
Davon kann man ausgehen. Ich habe noch auf jeden Fall noch zwei, drei Fragen, die ich auf jeden Fall in dieser ersten Folge anbringen will. Das ist natürlich, ich habe es erlebt, mein Bruder, der in einer süddeutschen Kleinstadt ein Gärtnergeschäft hat, ein Florist. Und dort schlug auch das Schicksal in der Form zu, dass die Stadt beschlossen hat, eine Baustelle einzurichten. Und man kennt diese Geschichten aus zig Städten. Baustelle vorm Haus und dann ist es, sagt die Verwaltung nachher zwar, ja, das ist halt leider Pech, aber das muss jetzt hier stattfinden und ja, du bist halt dann nachher pleite, weil du jetzt 2 Jahre fast keinen Umsatz hast und die Bushaltestelle ist weg und das Loch vor dem Haus ist da und Lärm und Dreck und die Leute kommen nicht mehr. Ja, tut uns ja irgendwie leid, aber können jetzt auch nichts machen. Pech gehabt. So, das ist ja immer so ein GAU, wo man sich immer wieder denkt, wie kann denn sowas passieren, Das darf doch gar nicht sein. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass auch durchaus wieder bei gewissen Einzelhändlern, die es sowieso schon schwer haben, die noch 10 oder 20% weniger durch Loch vorm Haus und Presslufthammer über Monate, dass sie das gar nicht, das
Durchhalten.
überleben die nicht.
Genau.
Was kannst du den Leuten,
Ich kann es Ihnen,
sagen?
ja, ich kann Ihnen nur vermitteln, dass wir das alles auf dem Schirm haben. Also wir kennen Städte, die gestorben sind aus diesen und jenen Gründen. Und dann hilft uns eine schöne Einkaufsstraße nichts, wenn es keine Händler mehr gibt oder keine Zukunftsmodelle, was eigentlich in diesen Geschäften passieren soll. Es werden Geschäfte geschließen, also wir haben keine leichte Zeit. Es ist aber vor, mit, ohne Corona, mit Baustelle. Es ist möglich, dass Geschäfte schließen, weil sie einfach keine Nachfolge finden, weil sie einfach den Umsatz nicht halten können. Es wird so sein und ich mache da auch keinem was vor. Man muss sich total auf die Hinterbeine setzen, um da durchzukommen. Aber es wird auch neue Bürger geben und neue Start-up-Unternehmen und Menschen, die auf mich zukommen, die dort einziehen wollen. Und das gibt es auch schon, also diese Gespräche gibt es. Also es wird einen Wandel geben in der Händlerstruktur, auf jeden Fall.
Das klingt jetzt aber nicht besonders beruhigend für die
Nein,
Menschen, die bereits
ich wollte auch noch
einen Laden
weitersehen,
haben.
genau. Die einen Laden haben und ihre Zukunft sich da vorstellen können, werden auf jeden Fall unterstützt. Wir haben also, was du angesprochen hast, auch die Ideen, vielleicht die Baustellen arbeiten mit den Händler, Öffnungszeiten ein bisschen zu koordinieren, dass wir einfach nicht den Presslufthammer haben, wenn wir mit einem Kunden sprechen wollen, sondern dass wir sagen, ich habe noch keinen richtigen Plan, der ist aber bis Ende des Jahres versprochen auf dem Tisch. Ich sag mal, von 7 bis 11 Uhr kommt der Presslufthammer und wir fangen um 11 Uhr an mit dem Einzelhandel und gehen ein bisschen später in den Nachmittag oder Abend, vielleicht auch mal am Samstag oder Sonntag. Ich bin gerade in Gesprächen auch mit Ordnungsamt, dann kommt ja Verdi und alle dazu, die da mitsprechen möchten. Also Öffnungszeiten ist ein Thema. Eine Umgestaltung seines einzelnen Bereichs, also dieses Baustellenbereichs. Es muss natürlich eine gute Führung um oder in diesen Bereich geschehen. Das heißt, wir wollen auch die Baustelle so gut gestalten, dass es auch ein Event ist, dadurch, dahin, dazwischen zu wollen. Oder wenn es wirklich zu einer Schließung kommen muss für 1 oder 2 Tage oder Wochen auch, dass man dann sagt, wir topfen dich um auf den Marktplatz, auf einen Leerstand in eine andere Location.
Also betrifft natürlich jetzt konkret, würde ich jetzt mal sagen, ist eine Maßnahme, dass man einfach schaut, okay,
Abschnittsweise.
können wir das, wo die im Winter brauchen, die Eiscafés und Cafés, brauchen die Fläche draußen nicht. Also ist es vielleicht sinnvoll, das hinzubekommen, dass das, was in den regnerischen, kalten Monaten geht, ist zwar nicht schön für die Bauarbeiter, aber dass man nicht gerade Anfang Mai anfängt, das Pflaster rauszureißen, wenn die dort eigentlich
Ja.
ihre Tische hinstellen wollen.
Die Grundstrukturierung einer Baustelle muss ich mir auch noch mal genau reinziehen. Also da bin ich jetzt auch kein Bauherr, der schon mal sowas gemacht hat, aber es gibt ja da auch eben Spezialisten, die mir das erklären können. Und genau diese Aspekte von Wünschen, die eben der Handel an die Baustelle hat, aber auch die Baustelle an den Handel, die muss kommuniziert werden, die muss transparent gemacht werden. Auch wenn es da Verzögerungen gibt, muss das am ehesten der Händler wissen, der eben betroffen ist. Und dafür sind wir, möchten wir auch gerne eine Baustelleninformationsstelle sein, die eben auch in diesen Gremien sitzt, in diesen Entscheidungsgremien, um eben zu erfahren, wo stehen wir gerade, kommen wir hinten aus und was sind denn eigentlich die Herausforderungen, die wir vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Es wird keine leichte Zeit, aber wir können das zusammen schaffen und wir werden da sehr gut miteinander rauskommen, wenn wir uns jetzt alle eben miteinander unterhalten und uns auch darüber klar werden, was es für Möglichkeiten gibt. Und dann kann man sein Sortiment natürlich auch anpassen und umstellen. Das werde ich dann im Einzelfall vielleicht noch mit den Leuten besprechen. Man kann wieder auf diesen Lieferservice natürlich gehen. Man kann wirklich outsourcen, was an Kombinationen da möglich ist. Der Goldschmied mit dem Weinladen, einfach die Verkaufsfläche, ob es Social Media oder Liefern oder Andersdenken ist, du musst einfach mehr Flächen, mehr
Mehr Kanäle
Kanäle,
bedienen,
das
wie man so
Wort
schön
fehlte
sagt,
mir,
ja.
genau, bedienen und die neuen Bürger, die kommen werden, einfach auch damit vertraut machen. Und die wollen auf vielen Kanälen, wenn man es so behalten will, überrascht, überzeugt werden. Und da haben wir alle Möglichkeiten. Dafür muss man sich aber eben auch dementsprechend jetzt aufstellen. Dafür muss man auch echt was tun. Und das tut mir auch manchmal leid und weh, wenn ich immer wieder auf diesen Nerv treffe. Aber es hilft nichts, wenn du in deinem Laden sitzt und einen Kopf in den Sand steckst. Du musst jetzt was tun. Und es gibt Branchen wie der Fahrradladen oder diverse andere Branchen, die eben jetzt auch ihren Hype haben. Der Markt hat auch im Moment bessere Geschäfte, weil er einfach diese, sag mal, außergewöhnlichen Zeiten auch nutzt und sich da gut aufstellt und Hygienekonzepte hin und her. Man muss es tun. Es ist unser Leben. Und so, genau. Auch wenn du immer sagst, es ist alles so ein bisschen blumig, es hat was mit Philosophie, es hat was mit deiner eigenen Haltung zu tun, es hat auch was mit Wollen zu tun. Und wir sind
Aber
alle Schöpfer unserer eigenen Sache.
gebe ich dir grundsätzlich recht, aber das ist nun, jeder Selbstständige und jede Selbstständige hat das in diesen Corona-Zeiten erlebt. Es ist immer sehr schwer, Ideen zu entwickeln, wenn man das Gefühl hat, und das ist jeder Arbeitende, Angst um seine Arbeitsstelle hat, wenn du existenziell bedroht bist, drückt sie erstmal die Luft zu und du hast nicht gefühlt nicht den Kopf frei für Pläne und für Denken. Und das ist,
Verstehe ich
glaube ich,
total.
schon diese wirkliche disparate Situation. Einerseits, wow, OLX boomt, da wird sich was tun und gleichzeitig, aber was bedeutet es für mich? Werde ich das überleben? Werde ich es schaffen? Und das ist, glaube ich, schon, also bist du doch eigentlich, hier musst du auf jeden Fall auch Psychologin sein.
Genau. Ich muss vor allen Dingen selber auch daran glauben, dass es eine positive Zukunft gibt. Und ich bin grundsätzlich erstmal Optimist und weiß, dass vieles möglich ist. Aber ich verstehe total die Ängste und existenzielle Ängste auch in meinem Künstlerkreis, wo ich denke, ja, irgendwie haben sie gar kein Polster mehr, mit dem sie sich über Wasser halten können. Also es ist sehr, sehr schwer für viele Branchen und für viele Menschen im Moment. Aber wir sind ja nicht alleine. Es betrifft nicht nur uns, es ist die ganze Welt. Und lass uns doch jetzt darüber nachdenken, was nicht nur in Solingen und in der nächsten Stadt, in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt los ist, muss doch jetzt mal zum Vollzug kommen. Und wir sind jetzt dafür geschaffen und wir sind noch in einer sehr privilegierten Position, sich darüber zu unterhalten, was in Zukunft unsere Lebensmodelle sein sollen. Und wenn wir das irgendwie noch zusammenstricken in einem Ort, dann kann das wirklich ein Dominoeffekt werden. Diese Business Improvement Districts, so heißt es in anderen Ländern, gibt es ja überall. Die werden überall gesteuert, auch propagiert, weil die Stadt an sich, die Stadtverwaltung ist ja nicht im Kiez unterwegs. Wir brauchen ja Stadtmanager, wir brauchen irgendwelche Menschen, die sich, ob selbstlos oder nicht, ich bin jetzt privilegiert und zumindest 20 Stunden die Woche fest angestellt, aber ich würde mich auch darüber hinaus, und ich tue es ja auch bereits darüber hinaus, engagieren, in meinem Stadtteil meine Meinung, mein Leben zu steuern und mitzugestalten. Wäre ja doof, wenn nicht.
Das ist ja letzten Endes, ist es für alle Olixerinnen und Olixer und natürlich die Menschen aus den anderen Solinger Stadtteilen oder aus den umgrenzenden Orten, die herkommen, muss man immer sagen, die Menschen sind, die als erstes herkommen, sind erstaunt, dass Olix noch so lebendig ist, hoffentlich auch so lebendig bleibt, dass hier noch so ein großer Branchenmix mit inhabergeführten Geschäften existiert. Das heißt, man hat auf jeden Fall, man muss immer mal sehen, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich sogar nur leicht genippt obendran, aber es ist
Wir
sehr
haben
viel
noch viel
möglich,
zu tun.
aber es ist
Also
noch viel zu tun. Und
genau.
vielleicht kommen wir doch mal zum Schluss, Richtung Schluss dieses Podcasts darauf. Ich glaube, so eine der Fragen ist immer, die Leute gehen durch die Stadt und sehen dann ein leeres Schaufenster oder eines, in dem dann doch wieder irgendwas hängt, wo das Zu-vermieten-Schild wieder verschwunden ist, wo mit alten Tapeten vielleicht irgendwie abgeklebt ist, weil renoviert wird. Oben links, wo das Teegeschäft war,
Kommt jetzt.
Juwelierin Frauke Pohlmann,
Genau.
umgezogen von da unten nach da oben. Da tut sich was. Auf der rechten Seite, wo eine Zeit lang die AOK-Geschäfts, wir gehen jetzt mal vom Bahnhof
Bahnhof
her in
jetzt.
die Fußgängerzone rein. Auf der rechten
Da
Seite
kommt ein Textildiscounter, MKD,
NKD kennt
genau.
man, ist sowas wie Kick, Teddy,
Ein bisschen
bis bisschen
besser,
besser noch,
ja, ein
ja.
bisschen besser
Ernstings
gestellt.
Family passt ganz gut
Genau.
dazu.
Ist für die jungen Familien, glaube ich, ganz gut. Da gibt es auch Tischwäsche, Bettwäsche und solche Dinge.
Soll wann
Das fehlt
öffnen?
eigentlich ja im April. Das ist nun lange vorbei, aber ich denke, dass die Monate der Corona-Auszeit sozusagen jetzt einfach rangehängt werden und ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Wochen soweit ist,
Gut.
dass es da losgeht. Also es
Ja.
ist vermietet, es soll so sein. Dann gehen wir.
Da auf der rechten Seite kommt dann auf jeden Fall auch noch mal ein Ladenlokal,
Ja,
das leer steht. So ein Handyladen war
das
da,
war
glaube
ein
ich, drin.
Handyladen, genau. Da sind wir jetzt gerade dran. Also wir haben aus Düsseldorf einen Sushi-Mann, der sich interessiert für einen Düsseldorfer. Auf der Düsseldorfer Straße angesiedeltes Ladenlokal, weil er denkt, auch trotz der Baustelle auf der Straße wird es eigentlich am sinnvollsten sein, als jetzt noch in die B-Lage zu gehen. Und jetzt kann er mit dem Eigentümer noch sprechen und vielleicht eine Staffelmiete verhandeln. Also da sind wir dran, das zu vermieten. Es gibt aber auch noch weitere Interessenten. Da sind wir wieder in Richtung Nachhaltigkeit unterwegs. Ein Geschäft aus Wald, was vielleicht nachhaltige Mode und Kosmetik und Dinge an den Start bringen will in Ohlix, weil wir auch hier die Bürgerschaft sehen, die das will, also lokale Produkte mehr ins Auge nimmt. Denn Unverpacktladen hat sich leider auch aus den Corona-Hygienebedingungen ein bisschen von seiner...
Sollte neben der Postagentur...
Sollte auf der Keldersstraße kommen, genau. Dann haben wir ja das leerstehende Ladenlokal Geri Weber. Da wird ein Ohlixer Händler Richtung Ende, also Richtung Herbst, Ende des Jahres.
Kann man schon sagen, aus welcher Branche?
Darf man noch nicht sagen.
Deine Lippen sind versiegelt, gut. Douglas gegenüber, da...
Ja, da ist Arbeit, also da wird gearbeitet. Ich habe keine Idee, was da reinkommt.
Aber es tut sich was.
Es tut sich was.
Sehr schön.
Und auch weiter runter neben Balken, was auch den Balkens gehört, wird ein...
Richtig, Balken, die sind ja weiter umgezogen, genau. Und das ist jetzt im Augenblick eben auch noch leer. Aber da kommt auch wieder was rein.
Genau, ein Versicherer kommt da rein. Mhm. Also da müssen wir uns auch mit anfreunden, dass Dienstleistung und Händlerschaft, aber vielleicht auch irgendwann mal mehr Gastronomie, aber auch Coworking, alles in einem Ort passieren muss. Das verstehe ich auch und das sind auch die Branchen, die jetzt im Moment auch boomen und sich auch nach außen zeigen wollen. Das ist nicht mehr so, dass man hat dann eine Versicherung, die müssen auch nach außen ihre Performance zeigen. Dann, auf dem Marktplatz ist auch das Kiosk verkauft und da wird sich in Richtung Herbst was tun.
Also am Marktplatz dieses alte Gebäude mit der Persiluhr davor.
Genau, mit der Persiluhr davor.
War ja wenig glückreich, die Menschen, die dort versucht haben, selbstständig zu sein.
Ja.
Die Pächter kamen und gingen, aber...
Das muss innerhalb dieses Marktkonzeptes dann auch mit bedacht werden, dass das dann eine Gastronomie wird, die auch eine Außengastronomie hat, die sich zeigt, die... auch ein Gemeinschaftsort werden kann. Und dann muss auch die Marktplanung sich so ein bisschen damit beschäftigen, wie man da überdachte Zonen einbringt und auch mehr Aufenthaltsqualität schafft. Und genau, wir haben doch einiges im Umbruch. Manche haben, also wir haben in 2019 6 Neueröffnungen respektive Vergrößerungen gehabt, aber natürlich auch wieder Leerstände. Wir werden damit noch ein, zwei, drei paar Jährchen zu tun haben. Und wenn alles gut läuft, haben wir Ende 22 dann Baustellenschluss und auch alles besiedelt und machen ein großes Fest. Und ob das Dürpelfest im nächsten Jahr passieren wird, weiß ich nicht. Es kann natürlich baustellenbedingt etwas entzerrt oder anders aufgebaut werden. Und ob Corona dann einen Impfstoff vorhält, wissen wir auch noch nicht. Wir sind in dieser Zeit doch von heute auf morgen zu planen, aber doch diese langfristige Sicht muss man dann eben auch im Auge haben.
Gut. Ich denke, in einem der nächsten Podcasts sollten wir uns dann auch mal über die gastronomische Situation in Ohlix. Ich denke, da hat man auf jeden Fall Stoff genug für eine komplett neue Folge. Jetzt ganz aktuell wurde gesagt, dass auf jeden Fall Ohlix Ost, weil du es vorhin erwähnt hast, zumindest der Hotelneubau, wo auch verschiedene Menschen schon anfingen, den Glauben zu verlieren, weil man sieht die Schilder und es tut sich nichts, wird noch was draus. Also es wird was draus.
Ja, da fehlten noch ein paar Unterlagen von der Deutschen Bahn, die jetzt eben alles unter Dach und Fach hat. Die Stadt Solingen war da sehr schnell und hatte bauantragstechnisch schon alles vorgelegt. Das wird wohl im ersten Quartal 2021 begonnen und auch wenn keine großen Veränderungen der Pläne da zu Verzögerungen kommen, wird es wohl Ende 2021, Anfang 2022 schon eröffnet. Und dann hätten wir natürlich wieder auch die Messebesucher, die nach Köln und Düsseldorf fahren, aber auch andere Besucher, die das Galileum, die Ohlixer Heide oder sonstige schöne Attraktionen hier annehmen wollen, beherbergen könnten. Und das Haus auf der Bahnstraße, Ecke Düsseldorfer Straße, ist auch von sozialen Trägern schon mehrfach besichtigt worden. Und da
also wo unten der, ich denke, es ist ein türkischer Imbiss drin ist und Admiral-Spiel-Dingens war da vorher drin.
Genau. Das wird neu erschlossen und da könnte ich mir auch vorstellen, oben bezahlbares Wohnen oder vielleicht Studentenwohnungen reinzubauen. Dann vielleicht ein sozialer Träger mit unten einem Café. Dann hätten wir nämlich das Gespräch mit der Bank auch nicht mehr so in der massiven Art, wie es im Moment ist. Die Bank wird sicher einen schönen neuen Platz finden, aber dann Außengastronomie, aber auch bezahlbar. Ne? Kein Schickimicki, sondern am Bahnhof muss es erstmal so einen Anlaufpunkt geben, so ein Kaffee, wo man sich erstmal hinsetzen kann und für 1,50 auch einen Kaffee kriegt.
Du sagst Bank, ich sag Sparkasse. Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Die beiden Sparkassenfilialen werden an den Stellen verschwinden.
Ja.
Und natürlich wird da ein Frequenzbringer für die umliegenden Geschäfte wegfallen. Am Markt eröffnet dann, denke ich, das wird ja Anfang 2021 sein, nach aktuellem Stand. Es tut sich ja viel an der Baustelle. Der neue Rewe dort,
Rewe Ramati,
die Sparkasse, zieht um. Gibt es irgendeine Idee, was mit diesen Räumlichkeiten der Sparkasse, was damit passieren wird?
Ja, die Sparkasse am Wilhelm, wir nennen es mal Keldersplatz, Wilhelmstraße vorne am Bahnhof, wird sich wahrscheinlich zu einem Bürgerbüro erschließen. Also da sind die, ist die Stadt auch schon.
Also das ist dann von oben an der Ecke, wo jetzt die Polizei ist, am Busbahnhof, genau. 100 Meter die Straße runter.
Genau. Da könnte sich auf jeden Fall mehr ein sozialer und Bürgeranlaufpunkt ergeben. Und in der Mitte der Straße, also Grünstraße, habe ich noch keine weiteren Ideen gehört. Aber da sind schon auf jeden Fall werden schon Gespräche geführt, genauso wie auch auf der Lennestraße, was alles zur Stadtsparkasse, zu dem Gebäude Altes Globus gehört, sind auch schon die ersten Gespräche für Ansiedlungen, Einzelhandel und Gastronomie.
Soll dort also tatsächlich wieder Einzelhandel rein in diese Ladenlokale? Weil ich hatte eben auch schon Gerüchte gehört, dass das gar nicht mehr als Einzelhandel vermietet werden soll.
Doch, das sind kleinteilige Flächen, die auch so beibehalten werden und vielleicht im Sinne von beruhigter Straße dann auch wirklich mit Außengastronomie weitergedacht werden könnten.
Vielleicht ist es ja dann auch nicht noch ein Wettbüro oder Spielothek.
Nein, wir hoffen das mal nicht. Wir wollen natürlich auch auf den Branchenmix ein bisschen achten und Gastronomie kommen wir dann zu einem anderen Podcast. Vielleicht laden wir dann mal einen Gastronomen ein, was der sich so für eine Straße vorstellt. Aber nein, genau, da wollen wir ein bisschen auch einen Finger drauf haben, dass die Eigentümer verstehen, was vielleicht auch die Bürgerschaft will. Und da haben wir eine große Liste.
Gut, das ist eine Menge Stoff. Es gibt viel zu sagen über Olix. Ja. Und weil es noch so viel mehr über Olix zu erzählen gibt, werden wir uns und andere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen uns bei weiteren Folgen noch darüber unterhalten.
Sehr gerne.
Vielen Dank bis hierhin und wir hören uns.
Wir hören uns. Dankeschön.